und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
Es ist Kalenderwoche 45. Nur noch wenige Monate, bis der Bundeskanzler Friedrich Merz vereidigt wird. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier, ich bin ganz frisch aus dem Swing State Georgia in den USA zurück, wo ich leider auch nicht verhindern konnte, dass den Donald Trump erobert hat. Aber hier treffe ich auf einen völlig übernächtigten Mann, der sich zwar schon oft in die Büsche geschlagen hat, aber noch nie dem Land geschadet, zumindest nicht absichtlich, Andreas Niesmann.
Hallo, lieber Steven. Mensch, ich bin sehr froh, dass du mich nicht kleinkariert und egoistisch genannt hast.
Ja, nicht
vielen
ins Gesicht.
Vielen Dank dafür.
Ja, gern.
Aber bin ich übernächtig oder bist du übernächtig? Du bist doch aus dem Flugzeug gefallen und krass gejetlaggt und hast die ganze Wahlnacht durchgearbeitet. Ich habe ja nur, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, so bis gestern irgendwie 1 Uhr mir dieses Ampelchaos angeguckt. Also so gesehen bin ich ja geradezu blütenfrisch.
Ja, wir einigen uns darauf, wir sind beide übernächtigt. Vor allen Dingen ist es tatsächlich so, ich bin quasi direkt aus dem Flieger hier ans Mikro und du steckst im Ampel-Chaos-Tunnel. Wir haben quasi gegenseitig gar nicht so das Kleingedruckte alles mitbekommen und das machen wir jetzt mal transparent. Wir haben nichts vorbereitet, wir haben uns ans Mikro gesetzt und reden jetzt einfach mal los und fragen uns gegenseitig, wie es eigentlich zu all dem kommen konnte, was Sie da draußen jetzt wahrscheinlich spannend oder deprimierend oder gut oder schlecht finden. Womit fangen wir an?
Na, wir fangen mit der Ampel an, weil das war das frischere Thema, glaube ich.
Also, unsere Themen diese Woche. Bum, bum, tschak, dum, dum. Ampel weg und Trump ist back. Also, diese Woche war mal eine Woche, wo nicht so viel los war, würde ich sagen.
Keine volle Woche diese Woche.
Also, fangen wir mal an. Ich habe, wie gesagt, die Push-Nachricht bekommen. Olaf Scholz entlässt Bundesfinanzminister Christian Lindner, hat mir dann im Flughafen von Atlanta noch in einem Videostream nachgeguckt, was Scholz gesagt hat. Er war on fire.
War er.
Ich bin trotzdem, klar, ich habe das mitbekommen mit diesem Papier, bevor ich abgeflogen bin, dass Christian Lindner ein Wirtschaftspapier gemacht hat, was er extra so layoutet und benannt hat, wie damals das Lambsdorff-Papier, über das die sozialliberale Koalition sich zerstritten und gespalten und gebrochen ist. Das habe ich alles noch mitbekommen, aber was ist dazwischen passiert, zwischen diesem Scheidungspapier und Olaf Scholz entlässt Christian Lindner? Das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, und das habe ich natürlich mitbekommen und deswegen habe ich nicht so viel über die US-Wahl mitbekommen, was du mir gleich erzählst, und ich kann es kurz zusammenfassen. Ich glaube, wenn man es wirklich ultra komprimiert sagen will, dann hat Christian Lindner sich in der Zwischenzeit einfach dafür entschieden, nicht mehr weiter regieren zu wollen. Ich glaube, bei all dem, worüber wir jetzt reden und worüber intensiv geredet wird, ging es da jetzt um die Schuldenbremse, ging es da jetzt um Ukraine-Unterstützung, ging es da jetzt um den nächsten Bundeshaushalt. Das stimmt natürlich alles irgendwie, aber bottomline, und da bin ich auch inzwischen ziemlich sicher, hat er sich entschieden, ich will nicht mehr, und alles andere war dann eine Art, wie kommen wir da raus?
Also es war eine taktische Entscheidung, weil er sich jetzt fragen musste, wie schaffe ich es überhaupt nochmal im Bundestag mit der FDP, und ihm schien die Option als derjenige zu sein, der diese unbeliebte Ampel gesprengt hat, die aussichtsreichste. So meinst du?
Genau so ist das. Und dann hat er das strategisch vorbereitet. Ich glaube, da tritt man ihm nicht zu nah. Also dieses Papier ist so angelegt wie eine Scheidungsurkunde. Es ist auch so aufgefasst worden. Es gab dann ja, hochinteressant, reden wir vielleicht gleich noch drüber, am Wochenende so die Überlegung, rudern die jetzt zurück? Das hatten die Grünen gehofft, nachdem Volker Wissing, der frühere FDP-Verkehrsminister, muss man ja jetzt schon sagen, in einem Gastbeitrag in der FAZ, und das ist ja auch ein sehr besonderes Format, ähnlich wie das Papier, das Wirtschaftspapier ist natürlich auch der Gastbeitrag in der FAZ, etwas, was politisch total gebrandet ist, seit Angela Merkel damals sich da von Helmut Kohl losgesagt hat. Und da hat Wissing ja für ein Verbleiben in der Ampelregierung plädiert. Da hatte man bei den Grünen und so noch gehofft, dass es vielleicht der Versuch ist, da wieder abzurüsten, mit Lindner möglicherweise abgesprochen, aber jetzt wissen wir natürlich heute, mitnichten war da irgendwas abgesprochen, sondern das war schon die Seitwärtsbewegung. Ja, und dann hat sich eigentlich in der ganzen Woche, es gab ja, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ganz genau 4, 5 Treffen von Christian Lindner, Robert Habeck und Olaf Scholz im Kanzleramt, wenn man Kabinettssitzungen mitzählt, kommen wir auf diese Zahl. Und es hat sich eigentlich von Tag zu Tag mehr abgezeichnet, wenn man mit den Beteiligten geredet hat, da geht nichts mehr. So dass man sagen muss, dass es dann am Mittwochabend gekracht hat, hat hier in Berlin tatsächlich niemanden mehr so richtig überrascht.
Genau, das müssen wir jetzt mal zeitlich einordnen. Also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in den USA ausgezählt worden. Und dann am Mittwochabend deutscher Zeit hat Olaf Scholz zum Krisentreffen wen alles eingeladen?
Es war ein richtiger Koalitionsausschuss, der okay. war, glaube ich, auch schon sehr lange terminiert. Also mhm. das heißt, ne, das sind ja diese relativ großen Runden, muss man sagen. Ne? Da tauchen dann ja Generalsekretäre auf, Parteivorsitzende bei den Grünen und der SPD sind das sogar jeweils immer zwei. Fraktionschefs, ich weiß gar nicht, ob parlamentarische Geschäftsführer auch noch dabei sind, aber das ist dann schon eine große Truppe, die da so auftaucht. Minister werden da teilweise hinzugenommen. Also da reden wir schon so über 20 People etwa, die am Mittwochabend ab 18 Uhr im Kanzleramt getagt haben. Wie gesagt, es gab aber vorher immer schon wieder diese berühmten Dreier-Sitzungen oder in Wahrheit sind es ja meistens Sechser-Sitzungen, weil die jeweiligen Staatssekretäre von Lindner, Scholz und Habeck dann auch immer noch dabei sind. Und bei diesen Sitzungen war schon klar, man kommt nicht weiter, es gibt keine Einigung und der aber große Showdown. Aber was
war das Thema? Das Thema war dieses Wirtschaftspapier. Kann man jetzt quasi, also Lindner fordert eine Wende in der Wirtschaftspolitik, der fordert, sag mal ein paar Beispiele, was er gefordert hat in dem Papier.
Naja, Lindner fordert letztendlich eine Rückabwicklung der Energie- und Klimapolitik und zwar nicht nur der letzten drei, sondern man kann schon sagen der letzten 7 oder 8 Jahre. Ne? Also das fängt damit an, er will das Klimaziel, das Deutsche, 5 Jahre nach hinten schieben, er will das Verbrenner ausstreichen, er will an den Emissionshandel ran, also es gibt ganz, ganz viele, also eigentlich alles, was da jemals beschlossen worden ist, Flottengrenzwerte für Autos, das muss alles weg oder da muss man zumindest über all diese Geschichten reden, Sozialkürzungen stehen da drin, Bürgergeld, Rente und solche Geschichten, das sind die, also das erste waren die bitteren Pillen für die Grünen, das zweite für die SPD und dann stehen auch von, aus meiner Sicht sehr vernünftige Sachen in diesem Papier, also Bürokratieabbau, wie man die Wirtschaft entlasten kann, wie man eine Dynamik schaffen kann, nur das wird halt alles verknüpft mit diesen, ja, für die anderen beiden Parteien letztendlich roten Linien, über die sie nicht gehen können und auch nicht gehen wollen, so das ist das eine, dieses Papier, das hätte man ja immer noch stehen lassen können als, naja gut, das ist halt Wahlkampf, FDP pur, whatever. Es wurde aber immer verknüpft mit dem Bundeshaushalt 2025, der ja auch immer noch nicht feststeht. Wir erinnern uns, 2-stelliger Milliardenbetrag muss dann noch gefunden werden. Auch da ist Lindner ja immer sehr intransparent, wie hoch da die Lücke jetzt am Ende ist. Das wechselt sich natürlich auch, kann man auch so ganz genau auf 1 Milliarde nicht sagen, vor diesem Haushaltsjahr, whatever. Und da war jetzt die Frage, wie schließen wir dieses Haushaltsloch? Da gab es 2 Modelle. Wenn du willst, erkläre ich sie dir. Fakt ist aber, Lindner wollte keins dieser 2 Modelle, das die anderen präferiert haben, sondern hat gesagt, wir müssen das hier mit meinem Papier machen. Mein Papier ist die Lösung für dieses Problem. Und ja, da haben die anderen beiden gesagt, forget it.
Also das zog sich dann Mittwoch länger hin?
Ich glaube gar nicht. Naja, kann man gar nicht unbedingt sagen, dass sich das so länger hingezogen hat, sondern es war tatsächlich eher so, 18 Uhr treffen sie sich im Kanzleramt. Es war dann sehr schnell klar in dieser Runde, das wird nichts, wir kommen hier nicht zusammen. Und dann, da gehen die Erzählungen noch so ein bisschen auseinander. Da steht, ist ja klar, da versucht jetzt jeder sein Narrativ durchzudrücken. Aber ich glaube, man muss es sich schon vorstellen, dass alle in dem Moment wussten, das wird jetzt hier nichts mehr. Und jede Handlung, die dann passiert, muss man schon auch sehen, ich will jetzt nicht sagen als Inszenierung, weil der Streit ist ja nicht inszeniert, aber alles, was dann passiert, dient natürlich dem Versuch, da nachher so ein Narrativ zu setzen und zu sagen, also wir sind nicht schuld gewesen daran, dass jetzt hier die Regierung in die Luft geflogen ist. Also Olaf Scholz hat gesagt, vor dem Hintergrund US-Wahl, wir haben diesen hohen Finanzierungsbedarf für die Ukraine, wir müssen mehr für die tun, das wäre ein wichtiges Zeichen. Also lasst uns die Schuldenbremse aussetzen, die Notlage ausrufen, um mehr Geld für die Ukraine zu haben und das würde im Kernhaushalt dann eine Entlastungsmöglichkeit schaffen. Da hat Lindner gesagt, nee, die Grünen hatten noch eine andere Idee, die wollten mit dem Nachtragshaushalt da ein paar Stellschrauben drehen und dann einen Vorschlag aus dem Sommer aufgreifen, dass man Zuschüsse, die an die Bundesautobahngesellschaft gehen, als Kredite machen kann und also da hätte man auch irgendwie schuldenbremsenkonform durchkommen können, das wollte Lindner aber nicht und Scholz hat ihm dann irgendwann die Pistole auf die Brust gesetzt und hat, so sagen es Teilnehmer, gesagt, pass auf, ich brauche jetzt hier eine Antwort von euch, geht ihr mit oder geht ihr nicht mit, ja oder nein? Und daraufhin hat Lindner dann offenbar gesagt, naja, er habe ja schon am Sonntag, also in diesen Sechsergesprächen vorgeschlagen, den Weg zu Neuwahlen bereit zu machen. Dann wurde die Sitzung unterbrochen, man wollte sich darüber beraten und in diese Beratung rein platzte dann eine Bildmeldung, wo das durchgestochen worden war, in der dann stand, ne, also Lindner schlägt Neuwahlen vor, Scholz lehnt ab und das hat die SPD dann letztendlich als Anlass genommen zu sagen, okay, dann war es das jetzt und dann feuern wir ihn.
Wollte Olaf Scholz dann dem Lindner zuvorkommen sozusagen, gesagt, nee, du trittst nicht vor die Presse und sagst, wir gehen zu Neuwahlen, sondern ich entlasse dich.
Ja, das glaube, kann man so sagen. Scholz war ja auch vorbereitet, das haben alle gesehen. Also diese Rede, die er da dann am Mittwochabend gehalten hat, die war ja wirklich, also du hast eben gesagt, Olaf on fire. Ich würde sogar sagen, es geht noch darüber hinaus. Also so leidenschaftlich, aggressiv, giftig, auch klartextmäßig habe ich ihn noch nicht erlebt. Also der hat da ja wirklich mit Begriffen um sich geworfen. Das war ultra geschliffen, diese Rede. Also es gab großen Respekt hier auch im Regierungsviertel. Viele haben sich gefragt, wie hat er jetzt das gemacht? Man hat dann nachher festgestellt, es standen schon Teleprompter links und rechts. Das heißt, er konnte es ablesen und es war vorbereitet und einstudiert. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Das heißt, die Option, dass das an diesem Abend in die Brüche geht, und ich habe ja eben schon gesagt, alle haben das gewusst, das wird nichts mehr. Also er war vorbereitet darauf, interessanterweise Lindner nicht. Also Lindner hat nachher im Bundestag sich zu Wort gemeldet und ziemlich rumimprovisiert, vor allen Dingen für seine Verhältnisse. Normalerweise ist es ja so, dass Christian Lindner jemand ist, der Olaf Scholz rhetorisch ziemlich in die Tasche stecken würde, und das war aus meiner Sicht am Mittwochabend überhaupt nicht so. Ich glaube, Lindner ist knallhart überrascht worden von dieser Massivität und dieser Persönlichkeit, dieser Attacke von Scholz auf ihn. Also der hat ihn ja regelrecht demontiert, da muss man sagen. Ja, und ihm letztendlich charakterliche Eignung und alles abgesprochen.
Lindner hat noch kurz reagiert, und da haben dann eigentlich alle FDP-Minister sich aus der Regierung zurückgezogen. Das war auch schon, als er reagiert hat, eigentlich der Plan.
Ja, alle, bis auf ein kleines gallisches Dorf, und das heißt Volker Wissing, ne?
Deswegen sage ich eigentlich, genau. Also der ist stattdessen, der ist nicht aus der Regierung ausgetreten, sondern aus der FDP. Entweder hat es verwechselt. Christian, wie war das jetzt? Wir treten aus der Regierung aus und bleiben in der FDP oder andersrum? Oder es ist, wie du sagst, bloß was ist da sein Kalkül? Also jetzt, ich meine, ist ja jetzt nicht mehr lange Regierung.
Ja, also ich glaube, das ist kein Karrierekalkül. Also das ist jetzt nicht so, dass er jetzt da jetzt irgendwie doch den Move sieht. Er hat auch gesagt, er tritt in keine andere Partei ein. Das ist jetzt nicht sein Versuch, da den Verheugen zu machen. Also immer das Beispiel, was man dann hinterher nachher noch von für die SPD, der als früheres FDP-Mitglied ja später für die SPD noch Europakommissar geworden ist, EU-Kommissar geworden ist, sondern ich glaube, bei Wissing geht es tatsächlich um, also wenn man es positiv framen wollen würde oder es positiv bewerten würde, dann sagt man, er hat einen geraden Rücken jetzt, ja, und will, also er steht wirklich für diese Ampel, und er ist ja einer dieser Ampelarchitekten. Er war in Rheinland-Pfalz ja schon in der Ampel mit Malu Dreyer und war immer für dieses Bündnis, stand immer dafür. Wenn man es negativ framen würde, dann würde man sagen, naja, das ist ein Fuck you an Christian Lindner, was er da macht. Und offenbar gab es zwischen diesen zwei Männern ein Zerwürfnis. Und was ich heute gehört habe, ist, dass Wissing schon lange unzufrieden ist mit der Art, wie Lindner ihm vorgegeben hat, die Verkehrspolitik zu machen. Also Wissing sei viel flexibler da eigentlich gewesen, habe den Grünen und Habeck da viel mehr entgegenkommen wollen im Verkehrssektor. Und wir wissen ja alle, der Verkehrssektor hat große Defizite bei Sachen Klimaschutz. Und da ist er wohl von Lindner regelmäßig ausgebremst, an die Kandare gekettet worden, und da ist ihm jetzt wohl die Hutschnur geplatzt, und da gibt es keine, also offenbar gibt es da eine ähnliche Fehde wie zwischen Scholz und Lindner.
Okay, also auf jeden Fall halten wir jetzt auch mal FDP intern fest, dass die gehen lieber jetzt sozusagen auf diesen Kamikaze-Kurs und gehen in den Selbstmord aus Angst vorm Tod, oder sagen wir das letzte, spielen ihren letzten Trumpf aus in der Hoffnung, derjenige, der die Ampel gesprengt hat, kriegt davon von seiner Klientel dann nochmal ein paar Stimmen, dass es über 5% kommt. Das machen sie lieber, diesen Kurs zu gehen, als Christian Lindner in Frage zu stellen. Ne? Gibt es niemanden, der stark genug ist, um zu sagen, was machst du eigentlich für einen Scheiß? Wie wäre es mal mit konstruktiver Regierungsarbeit gewesen? Ja, so sind die nicht aufgestellt.
Das teile ich auch nicht. Also erstens teile ich deinen Punkt nicht, dass das Kamikaze ist. Also ich glaube, es wäre genauso Kamikaze gewesen, bis zum Ende weiterzumachen und zu hoffen, dass dann irgendwie aus heiterem Himmel da noch Bewegung in diese Geschichte kommt. Und das Zweite ist, mein Gefühl ist schon, dass weite Teile, nicht alle, aber weite Teile der FDP diesen Kurs von Lindner richtig finden. Und ich meine, Lindner hatte das Problem. Er war Finanzminister. Er hatte keine großen finanzpolitischen Ideen, sondern das Einzige, was er hatte, war eigentlich Haushaltskonsolidierung. Und jetzt hat er es nicht hinbekommen, einen konsolidierten Haushalt auf die Reihe zu kriegen. Da bleibt dann irgendwie am Ende nicht mehr viel. Und mein Gefühl ist aber, dass viele in der FDP das gut finden und gut heißen. Und die Liberalen haben ja auch mit der Ampel gehadert. So. Es gibt auch Leute, die sagen, da treten noch mehr Menschen aus. Ich bin gespannt, werden wir uns jetzt angucken. Es kursieren hier so ein paar Namen in Berlin. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass die Analyse von Christian Lindner besser, ich mache jetzt was, als ich warte, bis auf den Untergang, sondern schafft eine Dynamik. Ich glaube, dass die richtig war. Ich glaube, das gilt auch für Scholz. das Kalkül. Also auch Scholz hat am Mittwoch diese Chance gesehen, sich als, ja, als Entscheider, als Führer, das erste Mal ja eigentlich seit langem in dieser Koalition zu inszenieren und eine Dynamik auszulösen. Ich glaube, das ist alles besser als Stillstand.
So, und wie geht es jetzt konkret weiter? Also ich habe gehört, er will die Vertrauensfrage stellen. Das heißt, er fragt sozusagen im Bundestag, wer stimmt eigentlich noch für mich, wenn ich zum Beispiel einen Haushalt verabschieden will oder ein Gesetz. Und da wird dann, weil ja die FDP fehlt, keine Kanzlermehrheit zusammenkommen. Und dann gibt es
also Olaf Scholz hat ja einen ziemlich klaren Zeitplan genannt, der jetzt seiner ist. Er will am 15. Januar die Vertrauensfrage stellen. Und dann greifen genau diese Mechanismen, die du sagst. Also wenn er kein Vertrauen bekommt, dann kann er zum Bundespräsidenten gehen, den um die Auflösung des Bundestages bitten. Du als Präsidentenwatcher weißt, Steinmeier müsste das gar nicht machen. Er könnte auch jemand anders nochmal mit einer Regierungsbildung beauftragen. Aber ich glaube, er hat auch schon durchblicken lassen, naja, im Wahljahr wird er da jetzt auch kein Zinnober mehr veranstalten, sondern er wird das dann machen. Und dann laufen Fristen. Und also in diesem Zeitplan wäre dann die Neuwahl im März. Ich glaube, Mitte, Ende März wäre die dann. Jetzt gibt es aber viele, vor allen Dingen aus der Union, aber auch aus der Wirtschaft, die sagen, das ist viel zu spät. Scholz soll die Vertrauensfrage gefälligst in dieser oder in der nächsten Sitzungswoche stellen, also noch in diesem Jahr, und wir kriegen dann deutlich schnellere Neuwahlen. Da laufen jetzt gerade die Debatten, ist das technisch überhaupt möglich? Weil wir wissen ja, so ganz easy ist so eine Wahl, eine Bundestagswahl dann auch nicht zu organisieren. Du musst Listen aufstellen, es muss Landesparteitage geben, Delegiertenkonferenzen, wie das alles heißt. Kleinere Parteien müssen Unterschriften sammeln dürfen und das dauert alles. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist ja Weihnachten und diese tote, ruhige, gemütliche, wie auch immer, Zeit zwischen den Jahren liegt da eigentlich ein bisschen quer drin in diesem Zeitraum, der dann eigentlich wichtig wäre, um so eine Orga hinzukriegen. Das heißt, der Zeitplan von Scholz, mir persönlich scheint er nicht so absurd, wie er jetzt von vielen gemacht wird. Die Alternative, es jetzt schnell zu machen, würde bedeuten, wir können uns quasi auf einen Wahlkampf unterm Weihnachtsbaum einstellen.
Ja, Wahlkampf unterm Weihnachtsbaum und dann kurz nach Silvester ist dann auch schon Trump-Zeit, also am 6. Januar, das wissen wir ja noch, wird im US-Kongress immer das Ergebnis des Wahlmännergremiums dann zertifiziert vom Kongress und dann dauert es nicht mehr lange bis zur Amtseinführung von Donald Trump.
Ja, und das ist ja was mir jetzt ein bisschen, also natürlich habe ich diese Wahl intensiv verfolgt, wie so viele, aber das Problem, was ich natürlich hatte, als dann, das war dann ja der Mittwochmorgen, wo dann doch relativ schnell, und ich glaube, du hattest mir abends vorher noch geschrieben, ach, bis das Ergebnis da ist, ist Donnerstag oder Freitag, das haben ja viele geglaubt, dann kam es dann ja doch ziemlich schnell. Und als ich gerade anfangen wollte, mich so mit diesen Nachwahlbefragungen und diesen ganzen Analysen zu beschäftigen, war dann irgendwie klar, hier kracht die Bundesregierung in die Luft. Jetzt sag doch mal, also dass Donald Trump jetzt Präsident geworden ist, das war ja, auch wenn das jetzt wieder überall behauptet wird, dass wir Medien dazu blöd waren und das alle nicht geschnallt haben, aber das war ja in Wahrheit keine Überraschung. Ich weiß nicht, wie viele Texte von euch ich gelesen habe, in denen stand, das ist sehr wahrscheinlich.
Ja, das war eins der Szenarien, mit denen man rechnen konnte, aber dass das so schnell geht und dass es dann ja doch so deutlich geworden ist, das war die Überraschung. Und ja, nachdem ihn dann in den frühen Morgenstunden amerikanischer Zeit Fox News schon zum Sieger ausgerufen hat, weil der Vorsprung bei den Wahlleuten von Kamala Harris nicht mehr auszugleichen war, ist er dann in Florida sehr schnell vor seine Anhänger getreten, hat wieder eine seiner quasi, ja, Kundgebungsreden gehalten, wo er Anekdoten erzählt hat und seine Familie mit auf die Bühne geholt hat und alles Mögliche. Aber wo eben auch so Sätze drinne waren, die einen schon schlucken lassen, also sowas wie, dies wird für immer als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem das amerikanische Volk die Kontrolle über sein Land zurückerlangte, oder eben auch immer wieder der Bezug auf die MAGA-Bewegung, die Make America Great Again-Bewegung. Er sagt, die MAGA-Bewegung hat diese Wahl gewonnen, sodass klar war, falls es noch irgendwo innerhalb der Republikanischen Partei Kritiker an ihm gibt, die müssen sich jetzt auch seinem Kurs unterordnen, ne? Weil der Wahlsieger waren nicht die Republikaner, sondern Trump und die MAGA-Bewegung.
Aber jetzt muss man sagen, also abseits dieser Großmannsfantasien, die er da hat und dieses Größenwahns, er hat ja nicht ganz Unrecht, oder? Also es ist ja schon ein Durchmarsch, auch wenn ich mir angucke, Kongress, also ne, Repräsentantenhaus, Senat, er hat ja überall da jetzt die Mehrheit, er kann durchregieren und das ist, kann man ja schon sagen, und der Abstand war auch deutlich, also es ist ja, er hat auch das, wie auch immer, Popular Vote ja offenbar gewonnen. Also das ist natürlich schon jetzt irgendwie eine Aussage. Also man kann ja auch nicht sagen, da ist irgendwie was schiefgelaufen. Also letztendlich muss man auch sagen, die Amerikaner wollten das so.
Ja, also das ist der wirklich der große Unterschied zu seinem ersten Wahlsieg. Er hat dieses Mal tatsächlich dieses starke Mandat, das er da genannt hat. Ja, und den Supreme Court hat er vorher eh schon durch seine Personalpolitik da auf seine Seite geholt. Also er hat jetzt sehr viel Macht in seiner Hand und das ist durch die Wahlen genauso entschieden worden.
Und das muss man sagen, ich habe heute so einen Tweet gelesen, da musste ich ein bisschen lachen, da schrieb jemand, ich komme immer noch nicht darüber weg und wahrscheinlich komme ich bis zum Ende meines Lebens nicht darüber hinweg, dass da einer steht, der sagt, die essen Katzen und Hunde und damit eine Wahl gewinnen.
Ja, aber das haben wir ja in der letzten Woche hier schon mal thematisiert, das ist ja genau sein Erfolgsrezept gewesen, dass er sehr groteske Äußerungen über die dann auch viel geredet wird danach und die auch gelogen waren teilweise genutzt hat, aber um einen bestimmten Punkt zu machen, um ein bestimmtes Thema zu bedienen, das war bei den Hunden und Katzen halt ganz klar das Thema Einwanderung und das war eins der großen Gewinnerthemen für die Republikaner, die immer wieder bemüht haben. Also ich war ja wie gesagt in einem Swing State, wo dann auch die ganze Zeit Fernsehwerbung immer abwechselnd von jeder Partei ein Spot kam und die Themen, die die Demokraten setzen wollten, waren eben, er ist eine Bedrohung für die Demokratie, er will die Macht in seiner Hand konzentrieren. Dann das zweite Thema Frauenrechte und das Recht auf legale Abtreibung in Gefahr. Und die Republikaner hatten im Prinzip drei große Themen. Das eine eben die Border, ne, dass die beiden Harris-Regierungen hatte ja das Asylrecht so geändert, dass man tatsächlich im Land die Asylanträge geprüft hat, so ein bisschen wie in Deutschland. Das heißt, es wurden erstmal tatsächlich Leute reingelassen und dann wurden deren Asylanträge bearbeitet. Da konnte halt Trump genau diese Behauptung draus machen, die holen die hier alle rein und die überrennen das Land. Das zweite Thema für die Republikaner natürlich die Wirtschaft, also die Inflation hat wirklich die Preise, auch so die Alltagspreise, Lebensmittelpreise in solche Höhen getrieben, also dass allein dadurch eine riesige Wechselstimmung entstanden ist. Und das dritte Thema, und das ist ein bisschen, ne, fällt so in den Bereich Kulturkampf, aber war dieses Trans-Thema und da haben sie alte O-Töne von Kamala Harris benutzt, wo sie in einem Wahlkampf, der schon sehr lange her ist, sich quasi mit dem linken Flügel ihrer Partei gutstellen wollte und gesagt hat, ja, wenn da im Gefängnis jemand eine Geschlechtsanpassung braucht, dann bezahlen wir ihm das natürlich. Und das ist als verrückt und als nicht mehr ganz normal von den Republikanern hingestellt worden. Und das sind so Sachen, die gehen dann halt auch auf, ne? Normal, das ist ja so ein großes Thema bei populistischen Bewegungen. Und ja, da sah sie bei jemandem, der sich nicht viel mit Politik beschäftigt, sah sie dann schon ziemlich blass aus, wobei ich nach wie vor sage, das große Thema war, es war eine Wechselstimmung im Land, weil die Leute gesagt haben, mir geht's schlechter als vor 4 Jahren. Und sie war nicht die Kandidatin des Wechsels, sondern sie war die, die bisher schon mitregiert hat und die dann auch noch in einem Fernsehinterview auf die Frage, was würden sie anders machen, sagt, da fällt mir nichts ein. Also das war ihre ganz große Schwäche.
Ja, ja, klar. Aber aus meiner Sicht ist das natürlich eines dieser großen Dramen, ehrlicherweise muss man sagen, weil Trumps Wirtschaftspolitik den Leuten ja eigentlich nicht geholfen hat, sondern es war natürlich ein riesiger Boom, den wir damals hatten. Dann kamen diese Einschläge, Covid, Ukraine-Krieg etc. Und es ist ja mitnichten so, also ja, das geht den Leuten heute schlechter, die Inflation hat aber ja nicht Biden gemacht, das kann man ja nicht sagen. Es ist ja in Wahrheit so, dass Bidens Wirtschaftspolitik ziemlich erfolgreich ist, also wir würden ja davon träumen, von diesem dynamischen Wachstum, was die Amerikaner heute haben. Ne? Und aber das nützt ja, also davon wird Trump jetzt profitieren, mutmaßlich in den nächsten Jahren, das macht die Sache aus meiner Sicht irgendwie noch so perfide, aber was mich interessiert ist und was mich dann schon überrascht hat, wir haben ja so viel vorher gehört über diesen Gender Gap, also die Frauen wählen anders als die Männer und so. Und das hat sich ja ein Stück weit auch bestätigt, wenn ich es richtig gesehen habe in der kurzen Zeit, die ich noch hatte. Aber Trump hat ja auch bei weißen Frauen zumindest eine Mehrheit. Ne? Und das ist natürlich schon.
Das war ja beim ersten Mal schon so. Ne? Der hat beim ersten Mal ja auch schon die weißen Frauen gewonnen, wie man immer so sagt. Also es haben sich mehr weiße Frauen für ihn entschieden als für damals beim ersten Mal für Hillary, was ja auch schräg ist.
Und was ist die Erklärung dafür? Ist die Erklärung dafür, dass den Leuten halt wirklich einfach es um diese wirtschaftlichen, migrationspolitischen, identitätspolitischen Themen geht? Oder ist die Erklärung?
Nee, eben nicht Identität. Das ist ja gerade der Punkt. Es geht eben nicht. Also es geht. Und ich habe ja auch eine Geschichte gemacht über Afroamerikaner, die Trump wählen. Also die Mehrheit der Afroamerikaner wählt immer noch demokratisch. Aber es fehlen inzwischen deutlich mehr von denen Trump
als es bei als bei Biden gegen Trump noch gewesen ist. Also es rücken immer mehr ab. Das Gleiche bei Latinos. Anekdotische Evidenz natürlich. Der Uber-Fahrer, mit dem ich gesprochen habe, der kam aus Mexiko und der sagt, ja, ich werde übrigens Trump wählen. Ich sage, na, der redet aber eigentlich nicht so gut über Mexikaner, so, wie ich das mitkriege. Sagt er, ja, na, das ist halt Wahlkampf, das müssen Sie doch verstehen. Er muss natürlich bei seiner Klientel punkten. Aber es ist doch auch richtig. Wissen Sie, wie lange ich gebraucht habe, seit ich hier eingewandert bin, bis ich meinen Sohn und meine Frau alle legal nachgeholt habe. Das hat 14 Jahre gedauert und die holen die jetzt rein und die dürfen im Land bleiben und dann auch schon arbeiten, bevor sie überhaupt Papiere haben. Nee, da bin ich auch gegen. Ich will Trump. Und ja, das sind so Sachen, ne, das, also sozialer Status ist viel, viel wichtiger bei der Wahlentscheidung als diese ganze Frage, der hat schlecht über Hispanics geredet und er hat immer wieder sich ja auch rassistisch geäußert. Ich habe auch Schwarze getroffen, die gesagt haben, ja, das meint er doch nicht so, das ist halt Wahlkampf, darf man nicht so ernst nehmen.
Interessant, ne? Aber klar, es ist auch so ein In-and-Out-Phänomen, ne? Also wer drin ist, der ist natürlich dafür, dass die anderen nicht mehr reinkommen. Das ist ja geradezu logisch und irgendwie ökonomisch auch nachvollziehbar. Ich habe noch eine Frage, die mich so beschäftigt hat und da vielleicht kannst du mir dann eine Antwort darauf geben. Du weißt ja, ich bin ja für simple Thesen, ne? Das sind ja jetzt alles schon sehr komplizierte Zusammenhänge. Vielleicht ist es ja auch alles ganz einfach, habe ich gedacht. Und die Amerikaner sind einfach nicht reif für eine Frau im Präsidentenamt oder haben da keinen Bock drauf. Oder sagen wir mal zumindest, es gibt genügend, für die das irgendwie dann doch ein Argument ist, zu sagen, ich gebe das Land lieber einem Mann als einer Frau. Und das, wenn das Rennen knapp ist, müssen das dann ja auch gar nicht so viele sein, die das so sehen. Da gibt es dann ja auch diese ganzen religiösen Minderheiten, ey, was weiß ich, Amish, Baptisten und wie das alles heißt. Also ist das ein Argument oder ist das so eine Social-Debatte, ja?
Also bei jungen Männern war das sicher ein Thema. Also das ist ja ein Mosaik von tausend Gründen und natürlich spielt das, also mir hat auch jemand gesagt, das ist ein chauvinistisches Land, wie kann man denn da eine Frau aufstellen? Ich selbst habe kein Problem damit, dass eine Frau eine Führungsposition hat, aber es haben doch so viele andere, so, ne? Das ist ja da so ein typisches Muster, das so zu behaupten und Obama hat das ja auch wirklich sehr offen schwarzen jungen Obama Männern unterstellt, dass ihr Vorwände sucht, nur weil er keine Frau im Präsidentenamt. Das wird sicherlich ein Faktor sein. Ich weiß noch, wie ich vor knapp 20 Jahren damals in Ohio studiert, haben wir uns immer den Kopf zerbrochen. Was wird wohl zuerst passieren? Eine Frau als Präsidentin oder ein schwarzer Mann? Ne? Ein Afroamerikaner hat sich gezeigt, okay, Obama zuerst. Und jetzt wissen wir auch historisch, zum ersten Mal ein verurteilter Straftäter als Präsident, das kommt auch vor Frau. Ja, genau. Also das ist sicher ein Faktor, aber ich glaube, das ist nichts, worauf man sich ausruhen kann. Ich würde sagen, dass das Entscheidende ist, es war Wechselstimmung und sie hat sich nicht von Joe Biden distanziert. Im Gegenteil, die konnten ganz leicht sagen, es wird immer so weitergehen.
Ja, also muss man sagen, es war die falsche Frau. Und da muss man ja, finde ich, dann einmal hier ein großes Lob aussprechen für unseren Mann in Washington, Kyle Dermons, der ja, als es mit Biden schon sichtbar zu Ende ging, mit seiner politischen Karriere und wir im Podcast drüber gesprochen haben, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, und wir haben gesagt, Mensch, Kyle, das kann nicht sein und die müssen das doch aus. Und da hat er hier on the record, die Leute können das ja nochmal nachhören, ich schreibe mal in die Shownotes, welche Folge das war, da hat er gesagt, ja und dann kommt Harris und dann wird alles noch viel schlimmer. Die Frau ist ja so unbeliebt und das ist eine unfähige Frau. Ich glaube, das war das Zitat, was Karl damals gebracht hat. Und ich habe den ganzen Sommer über jetzt, als das bei ihr so gut lief, gedacht, da hat das Karlchen wohl daneben gelegen. Aber ehrlicherweise, heute muss ich sagen, er hatte völlig recht.
Ja, also sie hat natürlich Profil sozusagen sehr schnell zugewinnen müssen. Man kann auch die These vertreten, wenn Joe Biden nach den Midterms 2022, die ja ganz gut ausgegangen sind, für die Demokraten gesagt hätte, so, also ich werde dann 80 sein, das ist ein bisschen alt in 2 Jahren. Jetzt haben wir diesen Wahlkampf durchgestanden. Ich schlage vor, entweder hätte er damals schon gesagt, was er jetzt gesagt hat, meine Vize macht den nächsten Wahlkampf. Oder er hätte gesagt, die Demokraten, also die Partei, sucht einen neuen Kandidaten im regulären Verfahren. Wäre beides besser gewesen, dann hätten die nämlich Zeit gehabt, sich bekannt zu machen. Also in 100 Tagen bei Leuten, wo wirklich viele nicht die Zeit, den Nerv, das Interesse, was weiß ich, haben, die Nachrichten so genau zu verfolgen, was dort auch deutlich anstrengender ist, weil das ja alles immer so mit Superlativen und laut und schrill ist. Das ist natürlich auch Wahnsinn, so kurzer Zeit da Profil zu gewinnen, sich überhaupt bekannt und sympathisch zu machen.
Chris Christie fand ich ganz interessant, ehemaliger Gouverneur von New Jersey und ja einer, der auch in diesem Wahlkampf versucht hat, gegen Trump anzutreten, also ist ein Republikaner, ein Trump-Gegner, der hat gesagt, diese Verantwortung von Joe Biden, der wird sich noch im Spiegel anschauen müssen und sich die Frage stellen, hast du es nicht eigentlich genau damit versemmelt, dass du dein Versprechen, dass du ein Transition-Präsident bist, also ein Präsident des Übergangs, dass du das gebrochen hast? Ne? Und das ist, glaube ich, also die Rolle von Joe Biden werden wir uns wahrscheinlich auch nochmal angucken. Ne?
Ja, gut, aber ich meine, dass derjenige, der selbst von der Macht lassen müsste, dazu nicht bereit ist, das halte ich ja für einen ganz normalen Vorgang. Da hätte schon auch die Partei das, was sie dann viel zu spät nach der Debatte gemacht hat, einfach 2 Jahre vorher machen können. Also ich finde aber auch jetzt mal sozusagen aus politikwissenschaftlicher, ja, wir sind ja beide Politologen, Studierte, aber sozusagen aus analytischer Perspektive, viele Gewissheiten, die man hatte, sind über den Haufen geworfen worden. Wir haben gesagt, nach den 2 Wahlsiegen von Obama, das Land ist jetzt so diverse, ne, so vielfältig zusammengesetzt, dass man mit dieser Regenbogenkoalition immer die weiße bisherige Mehrheit schlagen können wird. Also die Summe der Minderheiten wird immer gegen jemanden, der nur an die weiße Wählerschaft appelliert, wird die immer überflügeln. Und die Republikaner machen den Fehler, dass sie sich darauf nicht einstellen, ist falsch. Stattdessen luchst Trump den Wähler ab. Also die Regenbogenkoalition gibt's nicht. Die ist zerstört, sondern es geht dann nach sozusagen eher nach Arbeiterklasse und Eliten und so statt nach Identität. Damit ist quasi auch alles, was an Identitätspolitik von Demokraten gemacht wurde, müssen sie sich nochmal sehr genau angucken, ob das ihnen nicht schadet und ob vor allen Dingen die Leute das, glaube ich, auch gar nicht wollen. Und diese These, dass die Republikaner immer quasi das Wahlsystem manipulieren müssen, Zweifel sehen, Wahlbezirke zurechtschneiden, dann am Ende die Landesmehrheit gar nicht schaffen, das hat Trump auch widerlegt. Also man kann mit fairen Mitteln als republikanische Partei noch eine Wahl gewinnen.
Na, fair ist halt die Frage, ne? Was er natürlich schon gemacht hat, er hat so eine Art politische Kultur und so einen gemeinsamen Common Ground ja zerstört. Ne? Also es ist scheißegal, ob du die Wahrheit sagst oder lügst, wie sich die Balken biegen, spielt alles keine Rolle. Du kannst mit Fakten umgehen, wie du willst, kannst Leute beschimpfen, wie du willst. Er hat ja der Tochter von Dick Cheney öffentlich mehr oder weniger mit Erschießung gedroht und will lernen, das interessiert alles keinen.
Ja, das ist natürlich ein anderes Thema, die Mittel des Populismus. Also da kann man auch mal eine eigene Folge drüber machen. Also mein Gefühl ist auch, dass da die Medien auch in sich gehen müssen. Also was ich vorhin schon gesagt habe, wenn man sich natürlich immer nur die Extreme anguckt, und da müssen wir auch in Deutschland aufpassen, wenn du immer nur sagst, wie schlimm Höcke ist, irgendwann schaltet derjenige, der grundsätzlich mit einigen der sozusagen der Agenda von den Populisten sympathisiert, um und sagt sich, ja, die wollen offensichtlich nur das Schlechtreden, was die AfD, was Trump und so weiter anbieten. Das sind ja gar nicht alles diese Verrückten, sondern ne, das muss doch auch möglich sein, dass man diese Politik vertritt, ohne verrückt zu sein. Und wenn der Punkt erreicht ist, dass du gar nicht mehr die Maßstäbe, die du an andere Parteien anlegst, an diese Populisten anlegst, sondern das alles als üble Nachrede oder ja, die sind nun mal so oder das machen sie ja eh nicht oder es gehört halt zum Wahlkampf. Wenn der Punkt erreicht ist, dann wird es tatsächlich gefährlich, weil was willst du dem dann noch entgegensetzen?
Ja, da wage ich keinen Widerspruch. Man kann natürlich jetzt auch einmal nach vorne gucken und sagen, was heißt das jetzt? Also für Menschen, die Frauen sind oder Minderheiten in den USA, nichts Gutes, aber das gilt ja für uns in Deutschland dann erstmal nicht. Wir werden betroffen sein, glaube ich, in zweierlei Hinsicht. Einmal natürlich, was die europäische Sicherheitspolitik und die Ukraine-Politik angeht. Da werden wir sicherlich noch viel über diesen Wahltag und über die Auswirkungen reden. Und der zweite wichtige Punkt ist Handel, Zölle. Ich habe mit vielen Wirtschaftsvertretern gestern geredet. Da ist die Stimmung extrem schlecht. Da ist das Entsetzen über diesen Wahlausgang wirklich groß und die Befürchtung, dass das, was jetzt mit Trump kommt und die Zölle, die mit ziemlicher Sicherheit auf uns kommen, das zarte Pflänzchen der deutschen Wirtschaftserholung wieder zum Vertrocknen bringt. Warten wir es ab. Aber ich denke, das wird ein Thema für die kommenden Wochen und Monate.
So, wenn wir jetzt also einen Strich drunter ziehen, sind wir uns einig, die Welt ist verrückt geworden. Und deswegen haben wir gedacht, rufen wir einfach mal jemanden hier aus unserem Adressbuch an, der am ehesten die Stimme der Vernunft ist. Jemand, dem in so brenzligen Situationen immer der richtige Satz einfällt. Und deswegen haben wir ihn jetzt dran. Herzlich willkommen. Wir begrüßen den Satiriker, Autor, Podcaster und neuerdings auch Filmemacher El Hotzo, Sebastian Hotz.
Hallo.
Hi Sebastian.
Hi, also wir haben dich natürlich angerufen, weil Donald Trump wird jetzt der nächste US-Präsident und das hattest du offensichtlich im Gefühl, weil wir uns alles letzte Mal, als ganz Deutschland über dich diskutiert hat, das war wegen eines Tweets,
nach dem Attentatsversuch auf Donald Trump, den er mit blutendem Ohr und geballter Faust überlebt hat, hast du getwittert, was haben der letzte Bus und Donald Trump gemeinsam leider knapp verpasst? Pfui.
Ja, menschenverachtend, ganz, Verrohung des Diskurses.
Genau. Ganz Deutschland gesagt, pfui, und das hast du auch eingesehen, hast bist von allen Ämtern zurückgetreten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Genau.
Auch beim RBB und so.
Zurückgetreten worden. Oder?
Naja, bis.
Nein, ich wurde zurückgetreten. Ich musste meine Dienstwaffe und die Marke beim RBB zurückgeben.
Oh.
Und damit war dann meine Medienkarriere natürlich erstmal empfindlich beseitigt fast schon. Mhm. Und ich habe jetzt den Versuch gewagt, mich zu rehabilitieren.
Genau, und dir blieb also nur eins übrig, du musstest dich persönlich beim amerikanischen Volk und beim künftigen Präsidenten von Amerika entschuldigen. Das ist auch, ich habe schon gesagt, du bist jetzt Filmemacher, das ist auch die Doku, die daraus entstanden ist, hat das zum Thema. Sie ist bei RTL Plus zu sehen. So, ich komme jetzt gerade frisch aus Amerika, da gibt's kein RTL Plus. Deswegen spoilerst du es. Hat's geklappt? Konntest du dich bei Trump entschuldigen?
Also, ich glaube, es hat geklappt. Ich bin ihm so nahe gekommen, wie es irgendwie ging. Und die Frage, um die der größte Teil der Doku ging, war, muss man sich bei so einer Gestalt, könnte man fast sagen, entschuldigen? Ich bin zum Schluss gekommen, dass es sich immer lohnt, sich dem kommenden Faschismus zu unterwerfen, aus rein karrieretechnischer Sicht. Und habe das deshalb auch auf meiner Haut verewigt, auf meinem oberen Oberschenkel prangt jetzt ein Tattoo, auf dem I'm sorry, Mr. President steht. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz natürlich.
Als ich da gewesen bin bei einer seiner letzten Kundgebungen, hat Donald Trump gesagt, ja, ich muss jetzt immer hinter so einer Glasscheibe meine Reden halten, kugelsicherem Glas. Dabei steht die jetzt vor mir und vor mir ist ja gar nicht, ist ja niemand, der auf mich schießen kann. Da stehen ja bloß die Fake Media. Also die Lügenpresse steht bloß vor mir. Naja gut, wenn jetzt jemand auf mich schießen will, dann müsste er durch die durchschießen. Das wäre auch nicht so schlimm. Und deine Fans haben gejubelt. Ist das nicht so ein ähnlicher Witz, wie du gemacht hast?
Ja, aber da muss man sehen, Donald Trump ist natürlich nur US-Präsident. Und ich war ja in einem viel, viel verantwortungsvolleren Amt als Moderator einer RBB-Show. Deshalb kann ich da verstehen, dass man das ihm eher nachzieht.
Naja, aber du bist ja ein Linker und Linke wissen natürlich, das Opfer darf den Witz machen. Der Täter aber nicht.
Das ist eine sehr interessante sehr interessanter Einwurf. Jeder politischer Einwurf, wenn man so möchte.
Ja, absolut.
Als Mensch, ich könnte jetzt aber auch ausspielen, dass mir oft die Erschießung schon angedroht worden ist und ich deshalb eigentlich auf einem Level mit Donald Trump in jeder Hinsicht stehe.
Was uns jetzt ja eigentlich interessiert ist, woher hast du gewusst, dass es so kommen wird, dass er Präsident wird? Weil du hättest dich natürlich nicht bei ihm entschuldigen müssen, wenn er dann wieder zurück in seine Fernsehkarriere hätte gehen müssen oder in seine Karriere als Putschanzettler, sondern das lohnt sich ja nur, wenn er Präsident wird. Woran hast du es gemerkt, als du drüben warst, dass das in der Luft liegt?
Also ich glaube, dieser Wahlsieg Trumps kommt ja irgendwie, auch wenn er ein Schock ist, nicht so unglaublich überraschend. Die ganzen Umfragen waren ja durchaus sehr, sehr knapp die ganze Zeit. Es wurde jetzt nicht von einem Erdrutschsieg für Harris, mit dem wurde nicht gerechnet, obwohl manche Stimmen, auch sehr, sehr schlaue Stimmen, in unter anderem diese Seltzer-Umfrage ja davon ausging, dass das ein wahnsinniger Erdrutschsieg für Kamala Harris hätte werden können. Ich wollte einfach auf der sicheren Seite sein. Also wenn man sich bei Trump entschuldigt, entschuldigt man sich ja auch bei Musk und bei Peter Thiel und bei J.D. Vance. Und auch wenn es Donald Trump natürlich oder unnatürlicherweise irgendwann mal in nächster Zeit erwischen sollte, wird das diese Hydra nicht alle Köpfe verlieren, sondern es werden ein paar sehr hässliche nachwachsen. Und deshalb war es auf jeden Fall eine gute Idee, sich zu entschuldigen.
Ist das was dich so reizt? Also der Richard Grenell, den wir ja hier in Berlin auch gut kennen, der hat ja offenbar beste Chancen, nächster Außenminister der Vereinigten Staaten zu werden. So ein Job in der Botschaft hier?
Ungern, ehrlich gesagt, weil mir haben diese zwei Wochen Amerika, ich glaube, mir wurden jegliche Nährstoffe entzogen, die man im Körper haben kann durch meine Ernährung dort. Deshalb bin ich auf der sicheren Seite, wenn ich erstmal in Deutschland bleibe. Außerdem muss ich sagen, ich bin schon als deutscher Comedian eher leidlich lustig. Im amerikanischen Kontext würde ich komplett untergehen und ich möchte natürlich noch weiterhin möglichst wenig arbeiten für möglichst viel Geld. Das heißt, man ja in der Comedy.
Ah ja, aber als Trumps US-Botschafter in Berlin, da wärst du ja in der Diplomatie tätig und das ist ja dein Feld auch jetzt schon, oder? Das ist ja dein Talent.
Das stimmt, das ist mein großes Talent. Schön, dass es auffällt. Ich muss ehrlich sagen, dass ich sehr ungern so Anzüge trage, weil ich glaube, dass da meine Oberschenkel ungünstig drin aussehen. Deshalb würde ich eher jetzt in Jeans und im Bereich der Privatwirtschaft bleiben. Gerade weil ich ja die Wunder der Privatisierung durch RTL Plus mitbekommen habe, möchte ich da ungern wieder auf staatliche Seite wechseln.
Ja, während ihr euch in den Vereinigten Staaten vergnügt habt, da habe ich ja hier die Stallwächterlaterne quasi festgehalten und diese Regierung zu Grabe getragen. Was sagst du denn dazu eigentlich? Also wie fandst du den Auftritt vom Bundeskanzler Mittwochabend?
Also der Auftritt von Scholz war, glaube ich, das erste Mal, dass ich so was wie Sympathie für ihn entwickelt habe. Ehrlich gesagt fand ich ihn überzeugend. Ich hatte große Freude daran. Und bin nach wie vor der Meinung, dass das Land Deutschland in diesen schweren Zeiten mit Trump-Sieg und so weiter und so fort dringend etwas gebraucht hat, um sich wieder hochziehen zu können. Und ein leidender Christian Lindner hat zumindest bei mir für steigende Moral gesorgt.
Das ist das Stichwort. Wir haben dich ja angerufen, wie gesagt, um auf der sicheren Seite zu gehen, jetzt bei der Bewertung dieser ganzen verrückten Sachen und auch, wir sind ja auch dankbar, dass du dir kurzfristig die Zeit nimmst, wollen dich deswegen jetzt auch nicht in die Bredouille bringen und haben uns deswegen ein kleines Spiel ausgedacht. Und zwar geht das so, ich sag immer der letzte Bus und was hat mit dem, was ich nenne, was hat der letzte Bus mit dem gemeinsam? Ich leg mal vor, der letzte Bus und Christian Lindner habe ich aufgeschrieben, innen eiskalt. Kann man machen, oder? Der letzte Bus ist kalt, innen eiskalt.
Ich habe ja leider auch Erfahrungen mit dem Journalismus gemacht und müsste da in den Faktencheck gehen und sagen, der letzte Bus ist meistens extrem heiß, weil so wenig Leute aussteigen, wenig Frischluft reinkommt, deshalb ist der oft warm. Aber ich würde ich durchgehen lassen.
Gut, oder wir machen es so, der letzte Bus und Olaf Scholz, extrem heiß.
Ja. Ich würde sagen, der letzte Bus und Olaf Scholz, der Typ auf dem Fahrersitz ist extrem übel gelaunt und pöbelt viel rum.
Ja, oder ich glaube, Christian Lindner hat auch nicht, also Busfahrer haben auch für Christian Lindner nicht viel übrig, deshalb passt das schon alles miteinander, finde ich.
Gut, dann machst du mal weiter. Jetzt das nächste ist der letzte Bus und die FDP.
Kommen meistens nicht, kommen schon länger nicht mehr richtig gut an, wegen der Schuldenbremse.
Ja, das mit der, kommen nicht mehr gut an, finde ich gut. Ich hatte geschrieben, der letzte Bus in die FDP schon so gut wie weg.
Ja, ja, das auch. Aber ja, es gibt eben auch diese guten Nachrichten im Moment. Das ist doch schön. Man darf sich auf einen Kanzler Merz freuen, aber dafür geht Christian Lindner schlecht. Es gibt immer Gutes und Schlechtes.
Ja, so jetzt nochmal kurz Amerika, der letzte Bus und Kamala Harris.
Dann wäre wieder was mit knapp verpasst drin, ne? Aber das war eigentlich knapp verpasst. Nee. Deutlich verfehlt.
Vielleicht sowas wie nichts für echte Männer.
Nichts für echte Männer. Stimmt, das ist nichts für echte Männer. Echte Männer wählen Trump und wer könnte jemals die Deutungshoheit echter Männer anzweifeln.
Und Andreas, der letzte Bus und die Demokratie in Amerika?
Vollgemüllt und ziemlich derangiert.
Nicht schlecht.
Sehr gut.
Sebastian?
Ich würde da, wenn man da einen Gag draus schmieden muss, irgendwas mit, der letzte Bus müsste irgendwann mal in den 60ern gefahren sein, weil, ja, eindeutige Trennung nach Farben, keine Ahnung, das ist sowas in die Richtung.
Ja, okay. Ja, du bist einfach ein bisschen verkopft.
Ich bin gerade ein bisschen verkopft, sorry. Der Content-Marathon der letzten 36 Stunden macht sich bemerkbar. Da ist nicht mehr viel Frisches zu holen.
Wer aber sehen will, was er, wenn er Zeit hat, Gutes auf die Beine stellt, der guckt sich bei RTL Plus, also in der sozusagen Mediathek von RTL, an, die Doku Der tiefe Fall des El Hotzo. I'm sorry, Mr. President, im Stream. Wir sagen vielen Dank fürs Mitmachen. Sebastian El Hotzo Hotz.
Vielen Dank. Ein letzter Tipp noch. Einfach davor noch eine neue Folge von Stefan Raab schauen. und danach die Doku, dann kommt die noch viel frischer und lebendiger, weil da tatsächlich jemand ist, der Spaß an seinem Job hat. Naja, vielen lieben Dank und frohes Schaffen. Das macht bestimmt gerade viel Spaß, einen schönen Podcast zu machen, in dem man irgendwie alles zusammenfassen muss.
Ja, das macht. War auch ein großer Tag gestern für die Blattmacher dieses Landes, die sich überlegen mussten, wie sie diese Monsternachrichten auf wenige Zeitungsseiten packen.
Sehr gut.
Wir sagen danke.
Tschüss.
Ja, Andreas, eine Sache noch, die mir aufgefallen ist, ist ja, du hast gerade schon gesagt, Karl hat das prognostiziert, dass es Harris schwer haben wird. Und wir hatten ja in der letzten Folge auch Experten, die gesagt haben, es wird wohl auf Trump rauslaufen. Aber das haben wir ja schon in unserer Jahresvorschau mit Mickey Beisenherz gesagt. Dann kommt ja der Trump schon wieder um die Ecke Ende des Jahres. Also das haben wir schon Anfang des Jahres prognostiziert. Und auch, dass die Ampel das Jahr nicht überstehen wird, hatte er ja prognostiziert.
Na dann. Kann man sagen, kann ja auch Niesmann hören dabei gewesen, ne?
Dabei, und also wir haben jetzt als Podcaster im Prinzip alles erreicht. Also ich wüsste jetzt nicht, warum wir noch weitermachen sollen jetzt. Nee. Also sag mal so, ich nutze die Gelegenheit dafür, mal ganz grundsätzlich nochmal allen zu danken, die hier mitgemacht haben über die Jahre. Janine Schmitz, die die Fotos gemacht hat fürs Cover, Alice Mecke, die die Stimme ist, an Mario Sattlau, der die Musik gemacht hat, und an Jan-Bastian Buck, vielen Dank, der sich hier immer um den Schnitt kümmert, und an unser Social-Media-Team, die uns da draußen promoten, und überhaupt alle in der Redaktion, die hier auch oft zu Gast gewesen sind und so. Also ich muss sagen, Trump-Präsident, Ampel im Eimer. Das sind noch goldene Podcast-Zeiten,
ganz
oder?
Genau. Und wir bedanken uns bei Ihnen allen, dass Sie dabei waren und uns zugehört und die Treue gehalten haben. Wir verabschieden uns für diese langweilige Woche und gucken, wie es weitergeht. Wir sagen, machen Sie es gut. Tschüss und bis bald.
Und das letzte Wort in dieser Folge hat Kamala Harris, und zwar aus ihrer Abschiedsrede, die sie am Mittwoch in Washington gehalten hat.
The important thing is, don't ever give up. Don't ever give up. Don't ever stop trying to make the world a better place.